Micro Europa.
Sounds. Moderne.
Fiche. Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikroeuropa hier auf der Wüstenwelle. Heute wieder mal mit einem Studio-Talk. Mein Name ist Ulrich Hägele. Mein Gast ist heute der Kunsthistoriker Peter Krieger. Er ist seit vielen Jahren Professor für Kunstgeschichte und Bildwissenschaft an der Nationaluniversität in Mexiko-Stadt und derzeit für ein Forschungssemester hier in Tübingen an seiner alten Wirkungsstätte. Wir haben in den 80er Jahren gemeinsam hier studiert. Peter Krieger, ich darf dich ganz herzlich bei mir im Studio willkommen heißen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
In der nächsten Stunde unterhalten wir uns über die Gründe, die Bundesrepublik in Richtung Mexiko zu verlassen, um dort als Kunstwissenschaftler zu forschen. Es geht aber auch um die Bildwissenschaft im Kontext von Landschaft und Urbanität, also Zersiedlung und Verstädterung, um die berühmt-berüchtigte Stadtentwicklung. Ansprechen werden wir dann noch, was Umweltverschmutzung mit Kunstgeschichte zu tun hat und welche Rückwirkungen Peter Krieger hier in Tübingen davon entdeckt hat bei seinem Besuch. Zur Einstimmung erstmal ein bisschen Musik, und zwar Delinquente von der mexikanischen Garage-Punk-Band Los Hitters.
Huyendo, corriendo, de la justicia siempre estás. Huyendo, corriendo, pero pronto te agarrarán y tras la celda estarás y muchos años durarás, pues mil delitos cometiste y los pagarás. Delincuente, delincuente, que genera ya tu vida o muy pronto acabarás. Delincuente, tu foto y los detalles dan, la radio anuncia que muy pronto te agarrarán, te piden vivo o muerto sí, y recompensas dan por ti, pues mil delitos cometiste y los pagarás. Delincuente, delincuente, regenera ya tu vida o muy pronto acabarás. Delincuente, delincuente, es mejor que te hagas bueno y que dejes de huir. Patrullas, agentes, están ya muy cerca de ti y en tu guarida muy pronto te sorprenderán. Si te resistes morirás o mal herido quedarás, pues mil delitos cometiste y los pagarás. Delincuente, delincuente, regenera ya tu vida o muy pronto acabarás. Delincuente, delincuente, es mejor que te hagas bueno y te dejes de huir. Delincuente, delincuente.
Die mexikanische Garage-Punk-Band Los Hitters mit Delinquente, ein Song aus dem Jahr 1967, hier bei Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Heute zu Gast im Studio ist Professor Peter Krieger, Kunsthistoriker an der Nationaluniversität in Mexico City. Mexico City. Peter, du hast hier in Tübingen Kunstgeschichte studiert und bist dann nach Hamburg gewechselt. Wie kam es dazu?
Ja, zunächst mal wollte ich hier in Tübingen studieren, an einem Ort, der mir unbekannt war, aber mich doch angezogen hat. Tübingen ist ja eine kleine, aber sehr traditionsreiche und interessante Universitätsstadt. Ich habe mich dann hier vor allen Dingen auch in der Kunstgeschichte auf den Bereich der Stadt- und Architekturgeschichte spezialisiert, auch im Nebenfach empirische Kulturwissenschaft studiert, ein ganz wichtiger Impuls. Und dann dachte ich mir, es wäre sicher anregend, auch mal andere Lehrmeinungen zu hören. Und die Hamburger Schule war damals sehr gut besetzt mit so Namen wie Martin Warnke, Horst Bredekamp, Klaus Herding. Es war also eine sehr attraktive Alternative, vor allen Dingen auch, weil in dieser Zeit dann die Wiederbelebung des Hamburger Warburg-Hauses betrieben worden ist und damit auch die Forschungen zur politischen Ikonografie etabliert worden sind.
Abi Warburg, muss man dazu sagen, das ist einer der Gründungsväter der deutschsprachigen Kunstgeschichte, der modernen Kunstgeschichte im 20. Jahrhundert. Er hat sehr, sehr viel mit Bildern, mit Ikonografie gearbeitet, hat ein großes, großes Archiv aufgebaut und eine berühmte Bibliothek, nämlich die Warburg-Bibliothek, die in Hamburg ansässig ist.
Genau, also es ist eher so, dass Warburg wirklich der große Erneuerer der Kunstgeschichte war, die zum Teil auch etwas erstarrt war in Stildebatten und in etwas eher langweiligeren Themen, die da behandelt worden sind. Und Warburg hat es geschafft, die Kunstgeschichte als Kulturwissenschaft zu profilieren und hat eine Faszination für die Bilder sein ganzes Leben lang gepflegt und hat im Grunde genommen Bildforschung in aller Form betrieben. Und das ist eine sehr wichtige Erbschaft für unsere Arbeit bis heute.
Er hat auch mit Zeitschriften gearbeitet, also Zeitschriftenausschnitte gesammelt und hat die thematisch geordnet. Er hat auch fotografiert. Ich glaube, er war mal in New York, in Amerika Ende des 19. Jahrhunderts, hat da bei den Indigenen, also bei den Indianern, eine Fotostrecke gemacht oder hat im Prinzip auch ethnologisch geforscht. Also es war ein richtiges Multitalent. Du bist dann in Hamburg, hast du dann in Hamburg promoviert?
Genau, ich habe dann in dem Kontext des Graduiertenkollegs politische Ikonografie promoviert, was zeitgleich eben mit der Wiedereröffnung des Warburg-Hauses als Forschungsstätte dann stattfand. Man muss sagen, eben Warburg aus einer jüdischen Bankerfamilie ist schon vor der Nazizeit gestorben, 1929. Aber seine Bibliothek ist dann 1933 nach London überführt worden, um sie zu retten. Und das Warburg-Haus selbst hatte dann andere Nutzungen. Da ist zum Beispiel die erste Tagesschau gedreht worden in dem Warburg-Haus. Und dann dank der Initiative vor allen Dingen von Martin Warnke ist es wieder als internationale Forschungsstätte für Bildwissenschaft eingerichtet worden.
Martin Warnke, muss man dazu sagen, ist auch einer der berühmtesten Kunsthistoriker, der noch lebt. Also er ist jetzt Mitte 80 und das war eben auch seine Wirkungsstätte. Bredekamp hast du auch erwähnt. Es ist der zweite richtig große Kunsthistoriker, der allerdings auch schon emeritiert ist.
Ja, der Bredekamp ist jetzt gerade 70 Jahre alt geworden, aber nach wie vor sehr aktiv, hat also an der Humboldt-Universität diesen Cluster Bildwissen, Gestaltung, macht wirklich innovative Arbeit. Und auch Warnke ist immer noch regelmäßiger Gast im Warburg-Haus, geht zu den Kolloquien und speist auch immer noch Bilder ein in sein großes Lebensprojekt. Das ist der Index politische Ikonografie, ein Archiv, was zeigt, wie Politik mit Bildern gemacht wird.
Ich durfte mal dort sein und habe mir das auch angeguckt. Also das kann man sich so vorstellen. Das sind riesige Karteischränke, wo auf jeder einzelnen Karteikarte Bilder draufgeklebt sind. Also zum Beispiel Maria-Darstellungen, ja. Und in sämtlichen Varianten kann man die da feststellen. Es gibt aber auch Porträts, es gibt Politikerporträts, die man finden kann. Also ein ganz, ganz riesiges Spektrum von Tausenden von Bildern. Was mich jetzt interessiert, Peter, wie kamst du dann auf die Idee, von Hamburg ausgerechnet nach Mexiko zu gehen?
Ja, wie so vieles im Leben war das auch eine Mischung aus Zufall und Interesse. Ich hatte immer schon ein Interesse an Lateinamerika, aber es kam zu dieser Zeit ein Call for Papers von dem Institut, an dem ich jetzt arbeite. Das ist das Instituto de Investigaciones Estéticas, also das Institut für ästhetische Forschung an der UNAM, der Nationaluniversität. Und dieses Institut veranstaltet jedes Jahr ein internationales kunsthistorisches Kolloquium. Ich bekam den Call for Papers, habe meinen Vorschlag hingeschickt, bin angenommen worden und es war eine sensationelle Erfahrung dort. Also die Kolloquien, die werden meistens nicht in Mexiko-Stadt abgehalten, sondern in einer von den wunderschönen Kolonialstädten. In dem Fall war das Zacatecas, eine alte Silberbergbaustadt. Und die Mexikaner sind wirklich Weltmeister in Freundlichkeit und guter Organisation. Es war ein wissenschaftlich anregendes Kolloquium, hatte aber auch ein wunderbares Beiprogramm. Und das war eine sehr positive Erfahrung. Und darauf aufbauend bin ich dann häufiger zu diesen Kolloquien hingefahren. Der Kontakt wurde intensiver und dann ging es so schrittweise. Erst eine einmonatige Testphase, dann eine dreimonatige Testphase und dann bekam ich eine Einladung für ein Jahr, eine Verlängerung des Jahres und dann eine Stelle angeboten.
Das ist auch ganz wichtig, diese Akklimatisation, weil Mexiko liegt, glaube ich, auf 2200 Metern Höhe. Das ist gar nicht so einfach, wenn man hier quasi nicht von Meereshöhe, aber wenn man aus Hamburg ja Meereshöhe, wenn man da hoch, hat man ja erstmal wahrscheinlich Probleme, oder?
Das ist richtig. Man muss sich erstmal anpassen. Die ersten beiden Tage muss man alles langsam angehen lassen. Der Druck ist halt stärker da oben. Also man gewöhnt sich dran, aber der Körper muss sich anpassen. Der Vorteil ist, dass das macht das Bergsteigen einfacher. Es gibt ja da Vulkanberge, die gehen bis fast 6000 Meter hoch und dann ist man schon mal auf 2300 Meter Höhe, ist also gewissermaßen schon mal vortrainiert und Mexiko hat 10.000 Vulkane, also eine fantastische Bergwelt. Das ist ja auch ein Thema, was mich im Moment auch sehr stark interessiert.
Was mich nur interessieren würde, was macht denn jetzt der Unterschied zwischen, wenn man hier Prof ist in Tübingen in Deutschland, wenn man Prof in Mexiko ist? Ist das ein großer Unterschied?
Ja, es besteht ein großer Unterschied. Also wir haben dort das Privileg, dass wir da in diesem Institut im Prinzip Forschungsprofessoren sind mit minimalen Lehrverpflichtungen. Das ist natürlich ein großes Privileg, weil ich sehe, wie die Kollegen hier oder auch in den USA oder in England doch sehr stark eingebunden sind in eine Maschinerie von Administration und hohen Lehrverpflichtungen. Vor allem jetzt auch diese reformierten Studiengänge mit Bachelor, Master und so, die erzeugen doch sehr viel mehr zusätzliche Arbeit. Wir selbst haben auch einige Kommissionsarbeit zu tun und die Betreuung der Doktor- und Masterarbeiten ist auch sehr aufwendig. Das ist auch sehr gut. Also es gibt da wirklich intensive Betreuungsprogramme. Aber im Grunde genommen ist es so, dass man eben mehr Zeit zum Forschen hat. Und das ist ein großes Privileg. Man muss sich das mal vorstellen. Mexiko ist ja wirklich kein reiches Land. Es gehört zum Global South. Aber es ist ein reiches Kulturland und es fördert auch die Erforschung der Kultur mit einem Institut, wo inzwischen fast 60 Forschungsprofessoren arbeiten. Also nach meinem Wissen ist es auch das größte kunsthistorische Institut der Welt. Aber ich spreche nicht gerne in Superlativen. Auf jeden Fall habe ich exzellente Arbeitsbedingungen da. Ich bin auch in eine Phase reingekommen, wo das Institut bewusst auch internationalisiert worden ist. Der Fokus ist schon Mexiko, aber es werden jetzt auch zunehmend Kollegen aus anderen Ländern hinzugezogen.
Man hat ja im Moment keinen guten Stand, wenn man in Mexiko lebt.
Es ist schwierig.
Wie nimmt man das wahr, diese Trump-Geschichte, was der da mit der Mauer...
Es sind viele, viele Faktoren. Also Mexiko ist schon in einer dauerhaften Krise. In der Stadt selbst nimmt man wahr, wie sehr sich die Umweltkrise auswirkt mit Luftverschmutzung und anderen negativen Faktoren. Es gibt eine soziale Krise, einen hohen Grad der Segregation. Mexiko ist ein hochgradig segregiertes Land. Das heißt, man hat Inseln von Reichtum und Armut. Und inzwischen macht sich eben doch der latente Rassismus des nördlichen Nachbarn immer deutlicher bemerkbar, sodass nun viele Mexikaner, die als Arbeitssklaven dort leben, zurückkommen, selbst jetzt Wissenschaftler repatriiert werden, die dann in den USA keine angenehmen oder keine angemessenen Bedingungen mehr finden.
Ja, Peter Krieger, vielen Dank bis dahin. Gleich nachher wollen wir etwas darüber, über den Wandel der Kunstgeschichte hin zur Bildwissenschaft erfahren und was eine Megastadt wie Las Vegas mit Kunst zu tun hat. Peter Krieger hat uns heute seine Lieblingsmusik mitgebracht oder eine seiner Lieblingsmusiken mitgebracht. Sie stammt von Tomáš Staňko, einem der angesagtesten europäischen Jazz-Trompeter und aus dem aktuellen Album December Avenue spielen wir Burning Hot. Musik Das Tomasz Stanko New York Quartett mit Burning Hot hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Zu Gast bei uns im Studio ist heute Professor Dr. Peter Krieger von der Nationaluniversität in Mexiko-Stadt. Peter Krieger, vorher sprachen wir über deine Erfahrungen als Arbeitsmigrant, als die ersten Erfahrungen in Mexiko. Du bist Kunsthistoriker. Lange, lange Zeit galt die Kunstgeschichte als die Wissenschaft für Malerei, Grafik, Plastik und Architektur. Das hat sich seit etwa einem Vierteljahrhundert sehr stark verändert. Zum kunsthistorischen Kanon zählen zumindest für die progressiven Kollegen nun verstärkt auch der Film, die Fotografie oder auch Street Art wie Graffiti und Schablonenkunst und eben seit neuestem oder seit ein paar Jahren eben auch die Megastadtforschung. Peter Krieger, was kann man da drunter verstehen?
Ja, die Grundlage ist in der Kunstgeschichte gelegt. Es gibt in der Kunstgeschichte auch die Stadtforschung, die Forschung zum Stadtbild. Aber in der traditionellen Kunstgeschichte bleibt das meistens im historischen Bereich stehen. Und was ich versuche, läuft parallel mit der Erweiterung der Kunstgeschichte zur Bildwissenschaft, also der Erweiterung des Gegenstandsbereichs, dass man also nicht nur explizit Kunstwerke, also auch nicht nur Stadtbaukunstwerke wie historische Zentren in den Blick nimmt, sondern alle Formen von Bildern und in meinem Fall dann versucht, so ein komplexes, dominantes, determinierendes Modell wie die Megastadt über das Bild zu erfahren. Es gibt ja Megastadtforschungen von den Soziologen, den Wirtschaftswissenschaftlern, den Urbanisten. Oft sind diese Forschungen aber doch sehr abstrakt und können eigentlich dieses komplexe, vielfältige, auch widersprüchliche Phänomen nicht fassen. Und da klinke ich mich ein, dass ich versuche, über die Bilder, die die Stadt selbst produziert, die fast überhaupt nichts mehr mit alteuropäischen Vorstellungen von Stadt zu tun haben und zudem auch durch die Repräsentation, also in Film, in Fotografie, in Medien, in denen Leute sich bewusst machen, in welchem Habitat sie leben. Das ist mein Material, das ich untersuche.
Die Bilder, die die Stadt selbst produziert, das ist mir ein bisschen zu abstrakt. Könntest du mal ein Beispiel machen? Sind das Werbefilme, die in Auftrag geben oder was ist das?
Nein, ich meine damit die Erzeugung des Stadtbildes durch den täglichen Bau von Gebäuden. Mexiko-Stadt hat 20 Millionen Einwohner, ist auf der Fläche ungefähr von Berlin, also hochverdichtet. Es liegt außerdem in einem Talkessel, wie du schon gesagt hast, auf 2300 Meter Höhe, umschlossen von Hügeln und Bergen. Und 60% der Stadt sind in Selbstbau. Also da findet eine Stadtentwicklung statt ohne Kontrolle von Architekten, Stadtplanern.
Und auch die Bauaufsicht gibt es doch wahrscheinlich, oder?
Pro forma ja, aber de facto ist sie eigentlich wirkungslos. Und selbst im kommerziellen Bau ist leider durch das allgegenwärtige Korruptionssystem da wenig Kontrolle da. Also es entstehen einfach ganz andere Muster, ganz andere Patterns von Stadt. Das meine ich im physischen Stadtbild. Zudem kommt noch eine Anarchie dazu, und zwar eine kapitalistische Anarchie der Werbetafeln. Ich selbst arbeite jetzt als Kulturwissenschaftler seit vielen Jahren in einer Kommission des Stadtentwicklungsministeriums in Mexiko-Stadt, wo es darum geht, diesen Wildwuchs der Werbetafeln zu begrenzen. Und die erzeugen also so eine verrückte, komplexe und manchmal auch abstoßende visuelle Vielfalt. Das meine ich damit. Die Stadt erzeugt sich jeden Tag auf neue Art und Weise, selbst konfiguriert sich.
Einer deiner Schwerpunkte ist die politische Ikonografie von Stadt und Landschaft. Könntest du, also von Landschaft und Stadt, das habe ich jetzt verstanden, aber was hat die politische Ikonografie mit Landschaft zu tun? Könntest du das kurz erklären?
Ja, es gibt also ganz klar die politische Ikonografie der Stadt, eine der ursprünglichsten Formen der Politik, der Polis, daher kommt der Begriff Politik. Aber es gibt auch die Politik der Landschaft. Die Eroberung der Landschaft ist eigentlich seit Beginn der menschlichen Zivilisation ein Politikum. Wenn eine Siedlung gebaut wird, wenn eine Straße gebaut wird, wenn ein Hügel in Beschlag genommen wird, wenn eine Landschaft, eine Naturlandschaft in Landwirtschaft umgewandelt wird, dann wird jeweils ein politischer Akt vollzogen, dann wird das Gemeinschaftsleben gestaltet. Und diese Gestaltung des Gemeinschaftslebens erzeugt starke Bilder. Bilder, die zur Rückkopplung, zur Bewahrheitung des politischen Konzepts dann herangezogen werden. Bilder, die auch Kritik hervorrufen. Landschaft ist also auch ein Politikum.
Das heißt, es kann auch sein, dass die Landschaft zugebaut wird mit Fabriken oder dass ein Wald zum Beispiel gerodet wird und darauf irgendwelche Nutzpflanzen angepflanzt werden?
Richtig. Man kann es zum Beispiel in der US-amerikanischen Landschaftsmalerei sehen. Erst wird die Landschaft gemalt und dann wird sie erobert. Dann wird sie touristisch erobert, wird sie industrialisiert, dann werden die Bäume abgeholzt, wird sie ruiniert. Also das Bild hat eine ganz wesentliche Funktion in der Eroberung der Landschaft durch den Menschen. Und das ist, ich will es nochmal sagen, ein ganz archaisches Politikum.
Du hast ein neues Buch mitgebracht, das trägt den spanischen Titel Epidemias Visuales. Auf Deutsch könnte man vielleicht sagen, visuelle Entgleisungen.
Epidemien.
Epidemien. Das Cover zeigt eine Fotomontage mit übereinandergeklebten Großstadtarchitekturen. Es wirkt so ein bisschen wie ein Standbild aus dem Fritz-Lang-Film Metropolis aus dem Jahr 1927. In dem Buch behandelst du die Architektur des Neobarock und wie man sie aus Las Vegas kennt und wie das wiederum in Mexiko Einzug gefunden hat. Könntest du da?
Ja, gerne. Also dieses Buch, was auch auf Englisch verfügbar ist, steht inzwischen hier in der UB in Tübingen, ist also verfügbar. Ich bringe demnächst mehr Exemplare mit. Es geht darum, die Prinzipien des Barock, des historischen Barock im 21. Jahrhundert nachzuspüren. Da gibt es verschiedene Stränge und eine dieser Diskussionsstränge ist zum Beispiel die Melancholie. Die historische barocke Stadt, sagen wir mal Rom oder Madrid, war eine Stadt in der Krise und diese Krise, soziale Krise, ist durch spektakuläre Bauten überblendet worden. Das ist ein Topos, ein melancholischer Topos gewissermaßen. Das Buch ist entstanden in einem kanadischen Forschungsprojekt, an dem ich 7 Jahre lang mitgearbeitet habe, eine internationale Gruppe. Und wir haben eine Tagung in Las Vegas gemacht. Und das war ein ganz starker kultureller Impact für mich. Also ein Schock, muss ich wirklich sagen, aber ein produktiver Schock, weil ich da gesehen habe, wie in Reinform vulgäre kulturelle Muster ausgeprägt werden und wie die sich epidemieartig, und das habe ich in dem Buch zum Beispiel in Mexiko versucht nachzuvollziehen, sich auf dem Globus und über... Also zum Beispiel ein schönes Detail ist die Balustrade, die sich in Mexiko, also die in Las Vegas an vielen Hotels vor die Hochhäuser geblendet wird oder geklebt wird gewissermaßen, um historischen Mehrwert zu erzeugen. Und in Mexiko stattfindet man selbst in Slums, in reichen Wohngebieten, in Verwaltungshochhäusern die Balustrade. Das wäre so ein stilistischer Aspekt. Oder der neuere Kirchenbau in Mexiko ist auch geht in einen Extrem des Spektakulären, weil sich dort die Kirche inzwischen mit evangelikalen Sekten in einem Konkurrenzverhältnis messen muss. Und das heißt, es wird dann Spektakel gebaut, obwohl die Gesellschaft eigentlich verfällt.
Ja, vielen Dank. Bis dahin, Peter Krieger. Nachher werden wir noch sprechen über die Ästhetik des Feinstaubs und der Umweltverschmutzung. Ein sehr spannendes Thema. Bleibt also dran. Zunächst aber nochmal Tomasz Stanko mit Jankels Lied.
Micro Europa.
Micro Europa.
Ihr hört Radio Mikroeuropa mit einem Live-Talk hier auf der Wüstenwelle. Mein Gast heute, Peter Grieger, Professor für Kunstgeschichte und Bildwissenschaft an der Nationaluniversität Mexiko-Stadt. Peter Grieger, du hast dich in den vergangenen Jahren mit der Ästhetik der Umweltverschmutzung beschäftigt. Wir haben ja gerade schon einiges über die Megastadtforschung gehört. Ich denke, das hängt da irgendwie in gewisser Weise auch zusammen. Allerdings, ich kann mir vorstellen, ästhetische Fotos zu machen von Abfall und Müll, der auf der Straße liegt. Aber was hat Umweltverschmutzung mit Kunst zu tun?
Ja, ich würde eher sagen, was hat Umweltverschmutzung mit Ästhetik zu tun? Ich gehe halt von einem Ästhetikbegriff aus, der sinnliche Erkenntnis bedeutet. Also es geht nicht um die normative Definition des Schönen, sondern das, was das Bild uns sagen kann, was das Bild, wie das Bild als Katalysator fungiert. Und in den Debatten zum Beispiel zum Klimawandel benutzen ja Politiker und Naturwissenschaftler Bilder als Instrumente. Und ich untersuche diese Bilder und versuche herauszufinden, wie diese Bilder Wissen manipulieren, wie die unsere Überzeugungen, unsere politischen Überzeugungen verändern, wie die Emotionen hervorrufen.
Wir kennen ja Bilder, also ich muss mir das immer so ein bisschen vorstellen. Also mir kam jetzt spontan ein Bild in den Kopf aus Peking. Man sieht im Prinzip nichts von der Stadt, ist alles voller Smog. Ist sowas damit gemeint? Oder?
Das ist richtig. Also es gibt bestimmte visuelle Typologien. Zum Beispiel eine ganz wichtige zentrale ist der dichte Smog. Also Smog ist ja ein Kunstwort aus Smoke und Fog, ursprünglich in London im Grunde genommen als Begriff und Konzept erfunden, aber inzwischen weltweit benutzt. Und die Smogglocke über der Stadt, über der Megastadt, ist ein klassisches Katastrophenbild. Das ist eine Typologie. Die zweite Typologie wäre die Giftwolke, die ja auch ganz interessante Farbnuancen haben kann. Also in Mexiko habe ich sehr viele Fotos selbst gemacht von Abendhimmeln, in Lila, in Orange, die fantastisch aussehen, aber im Grunde genommen auf Gift beruhen. Also die Atmosphäre wird als kostenlose Müllhalde benutzt auf der ganzen Welt. Und die Giftstoffe, die werden auch um den ganzen Globus transportiert und verändern jeweils das lokale Klima. Die dritte Typologie wäre der blaue Himmel. Auch der blaue Himmel kann schmutzig sein. Der blaue Himmel über Las Vegas, die Wüstenstadt, ist auch voller Giftstoffe. Selbst der blaue Himmel in der idyllischen Schweiz kann trügerisch sein und Methangase der Landwirtschaft enthalten. Oder, was jetzt hier in der Nähe von Tübingen ja besonders auffällt, der unsichtbare Feinstaub im blauen Himmel über Stuttgart. Also das heißt, es geht um die Frage, was ist sichtbar, welche Bildmuster entstehen da, wie können wir das analysieren und wie können wir verstehen, wie diese Bilder tatsächlich in politischen Prozessen, wie etwa in der Klimadebatte, eingesetzt werden.
Und welche Bildbeispiele verwendest du da? Wie gehst du da vor? Also du machst ja bestimmt eine Feldstudie, beziehungsweise du sammelst Bilder. Welche Bilder sammelst du konkret? Das sind ja jetzt nicht im herkömmlichen Sinn Ölbilder, sondern das sind wahrscheinlich Filme, das sind Fotografien.
Ist richtig. Ich habe also in Mexiko-Stadt eine ganze Reihe gemacht über das Verhältnis der Naturelemente zur Megastadt. Wasser, im strikten Sinne kein Element, aber nach der antiken Elementenlehre doch, Wasser, Erde, Feuer, also Vulkane und Luft. Und für diese Arbeiten habe ich mir über die Jahre hinweg ein visuelles Archiv aufgebaut, das inzwischen auch nach dem Schema des Hamburger Index politische Ikonografie klassifiziert wird, um zu zeigen, welche visuellen Schemata sich da herausbilden. Und das sind meistens Pressebilder, es sind Amateurfotos. Heute wird ja eine unglaubliche Bilderflut produziert. Im Netz ist alles verfügbar. Man braucht nur einmal zu googeln oder mit einem anderen Programm zu suchen, schon findet man sehr viele Bilder. Aber es kommt auch dazu, und jetzt komme ich auf deine Frage zurück, auch die Kunstwerke. Es gibt auch Künstler, die auf abstrakte, konzeptuelle Weise sich dem Thema annähern und versuchen, dieses menschheitsgeschichtliche Problem im späten Anthropozän, dass wir unsere Erde selbst zerstören und dass wir die Luft, die wir atmen, dass die uns geraubt wird, dass ein Menschenrecht des freien Atmens zunehmend zurückgedrängt wird, die thematisieren, es gibt auch einige Künstler, die das thematisieren.
Thematisieren die das eher dann abstrakt, also nicht gegenständlich, oder Muss man sich das dann so vorstellen wie ein sozialistischer Realismus? Keine Ahnung, also ja.
Nein, also die realistische Darstellungsweise ist im Grunde genommen tot, weil die von der Fotografie übernommen wird. Ein Künstler kann sich eigentlich nur noch profilieren, wenn er auf andere Art, konzeptuelle Art und Weise dieses Thema darstellt und was weiß ich, Folgen der Verschmutzung, der Luftverschmutzung darstellt. Da gibt es einige Beispiele. Generell habe ich ein bisschen meine Zweifel. Ich glaube, die bildenden Künste sind da eher im diskursiven Abseits. Die Bilderdebatte, die Bilderbeeinflussung, die findet tatsächlich in den Fotografien statt. Gerade die Revolution des Smartphones, wo jeder seinen eigenen Fotoapparat, seine Filmkamera in Handtaschenformat mit hat und dann Unmengen an Bildern produziert, um sich so zu vergewissern, in welcher Welt er lebt. Das alles führt doch zu einer unglaublichen Masse und damit setzen sich die Leute auseinander. Oder ich weiß nicht, ob sie sich damit auseinandersetzen, auf jeden Fall mein Thema, dass ich sehe, welche Einflussmöglichkeiten nimmt das Bild, wie wirkt das Bild als Katalysator von einem Thema, was meistens von Naturwissenschaftlern und von Politikern monopolisiert wird. Aber es ist auch ein kulturelles Thema, das in der Kunst zum Beispiel zu Beginn des 19. Jahrhunderts Vorläufe hat. Die Meteorologie ist wesentlich durch die bildende Kunst angeregt worden, durch John Constable und durch die experimentelle Darstellung des Himmels in Wolkenstudien, in flüchtigen Wolkenstudien. Das war im Grunde genommen der Vorläufer dann für die nachher wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Erforschung der Atmosphäre, der Wolken und dann auch der fotografischen Dokumentation.
Und welche Rolle spielen jetzt diese neuen Kunstformen wie Street Art? Gibt es das auch in Mexiko?
Ja, sicher, klar. Es ist sogar sehr, sehr vital. Das ist auch tatsächlich, wie du sagst, ein Untersuchungsgegenstand. Es gibt inzwischen auch viele Arbeiten dazu. Ich habe selbst auch Arbeiten dazu betreut. Street Art ist natürlich ein spontanes Phänomen, wo bestimmte aktuelle Probleme direkt visualisiert und auch schematisiert werden können. Das heißt, an die Wand, an die Wände, die kaputten Betonwände oder die Brückenpfeiler wird eine Botschaft gebracht und die reagiert in gewisser Weise auf soziale Missstände, auf Umweltprobleme, was auch immer. Also das ist eigentlich ein ganz vitales Medium.
Jetzt muss ich doch nochmal fragen, weil du vorher auch Stuttgart angesprochen hast. Wie wirkt denn das auf dich, dass die Stuttgarter sich da so beklagen? Ich könnte mir vorstellen, dass es in Mexiko noch eine ganz andere Dimension annimmt, diese Feinstaubgeschichte. Bloß weiß es da wahrscheinlich niemand oder es wird halt nicht so publik gemacht.
Es ist richtig. Es gibt da gewissermaßen ein Diskussionstabu. Es gibt keine offiziellen Krebsstatistiken, obwohl klar ist, dass Luftverschmutzung systematisch den Tod von Millionen Menschen pro Jahr auf der ganzen Erde herbeiführt. In Mexiko ist das ein Tabu. Mexiko ist Erdölland, hat eine Autoideologie. Es gibt also keine Krebsstatistiken. Es gibt Luftmessungen, aber keine Feinstaubmessungen, keine Feinstaubdebatte. Aber selbst in Stuttgart ist ja interessanterweise so, ist das Prinzip gültig, not in my Backyard, NIMBY, also nicht, ihr könnt gerne alles kritisieren, aber nicht mein eigenes Ding. Das heißt, ich bin auch gegen Luftverschmutzung, aber lass mein Auto nicht stehen. Und das ist ein Problem auch der Sichtbarkeit. Feinstaub ist so fein, dass es tatsächlich kein sichtbares Phänomen ist. Man hat keine dicke Smogglocke wie in Peking. Das ist wirklich ein Worst-Case-Szenario, wo man manchmal die Hand vor den Augen nicht mehr sehen kann, so dichter Smog ist da. Also man hat kein Worst-Case-Szenario. Man kann es nicht sehen, aber man atmet schlechte Luft ein, die durch eine systematische und anachronische Autoideologie hervorgerufen wird.
Ja, Peter Krieger, vielen Dank. 1, 2, bis hierhin. Nach der nächsten Musik werden wir uns noch darüber unterhalten, wie Peter Krieger seine Forschungsergebnisse wieder an uns Normalos zurückbindet und welche Beobachtungen in Sachen Umwelt und Stadtentwicklung er in seinem kurzen Aufenthalt hier in Tübingen gemacht hat. Wir hören das Tomáš Stanko Quartett und Katorna. Thank you. Tomasz Stanko Quartett und Katorna hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Zu Gast bei unserem Live-Talk ist Peter Krieger, Professor für Kunstgeschichte und Bildwissenschaft an der Nationaluniversität in Mexico City. Peter Krieger, du warst relativ lange nicht mehr hier in Tübingen. Es hat sich in den vergangenen 2 oder 3 Jahrzehnten doch ziemlich viel verändert. Die französische Garnison, die sind inzwischen Wohnquartiere, wo viele tausend Menschen leben, und auch auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs in der Südstadt wird gerade ein neues Wohnviertel gebaut. Peter, hat sich Tübingen städtebaulich zum Guten verändert?
Ja, zunächst mal muss ich sagen, es ist etwas ganz Besonderes für mich, nach über 30 Jahren hier zurückzukommen aus der Megastadt mit 20 Millionen Einwohnern in so eine kleine, friedliche, nette Universitätsstadt. Und scheinbar hat sich nicht viel verändert auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick, also es ist nach wie vor eine intakte Stadt und es ist vor allen Dingen auch eine Universitätsstadt. Das heißt, sie ist immer wieder vitalisiert durch den Zuzug neuer Studenten, während ja andere mittlere oder kleinere Städte in Deutschland doch in der Krise sind, wenn man an Städte wie Neumünster oder Duisburg denkt, die gehen doch, um es mal salopp zu sagen, etwas den Bach runter. Insofern ist Tübingen stabil, ist sehr schön, Aber ich habe schon auch gesehen, wie im Zentrum, im historischen Zentrum, doch die Geschäfte immer edler werden. Also es ist ein bisschen so an soziokultureller Vielfalt verloren gegangen. Es alles spielt sich auf einem hohen Konsumsegment ab. Und dadurch wird die Stadt natürlich ein bisschen abgetötet. Sie ist nach wie vor vital. Dann, was man auch sieht, wenn man mit dem Zug rausfährt, wie die Stadt auch dann sich ausdehnt, sprawlt. Dabei gibt es sicher sehr gute Ansätze wie die Neugestaltung des französischen Viertels. Allerdings auch andere Beispiele, die zeigen, wie einfach in die Wiese Industriegebiete reingeknallt werden und dann so nach Las Vegas-Stil auch so Autowaschanlagen oder sonst was, also völlig banale und kommerzielle Raummuster sich entwickeln. Ich wohne zurzeit hier auf der Wanne, eine städtebauliche Anlage, ich glaube, der 60er Jahre. Und da muss ich sagen, ist mir aufgefallen, doch wie stark noch die Spuren der Autoideologie hier zu sehen sind. Trotz, was weiß ich, grüner Stadtregierung und trotz allen Ansprüchen auch einer ökologischen Umgestaltung ist doch immer noch die Präsenz des Automobils in der Stadt eigentlich zu stark. Und so entstehen dann tatsächlich so viele Leerräume wie auf der Morgenstelle, wo eigentlich nur so Hochhausbauten akkumuliert sind oder die Wanne, wo Raummuster entstehen, die tatsächlich nicht sehr attraktiv sind, sondern wo die Leute dann tatsächlich eher in die Innenstadt gehen, um etwas zu erleben.
Aber ich meine, die neuen Viertel, im französischen Viertel zum Beispiel oder auch im Loreto-Areal, die sind ja schon anders konzipiert, also Wohnen und Arbeiten. Es gibt auch nicht die Autos, das ärgert manche, weil man auch keinen Stellplatz hat, sondern man muss sich einen Tiefgaragenplatz kaufen. Da hat sich doch ein bisschen was verändert.
Das ist richtig. Das ist ein wirklich überregional bedeutendes Modell, kann man ganz klar sagen. Was im französischen Viertel passiert, ist ein positives Modell, ganz klar. Ja.
Wie sieht denn der Städtebau in Tübingen der Zukunft aus? Also ich kriege die politische Diskussion hier mit. Die suchen händeringend nach Möglichkeiten, Flächen, wo man Gewerbe ansiedeln kann und wo man im Prinzip auch Wohnbau ansiedeln kann. Jetzt haben wir im Westbahnhof, im Güterbahnhof wird ziemlich umfangreich gebaut, auch Wohnungen. Aber irgendwann mal ist es in Tübingen rum. Es gibt keine Flächen mehr. Müssen wir wieder in die Höhe streben, also sprich, ist es eigentlich doch ein falsches Konzept, die Fläche, sondern sollten die Wohnquartiere wieder Hochhäuser sein? Was meinst du?
Das ist ein sehr komplexes Thema. Ich kenne die ganzen Details natürlich nicht, aber es gibt bestimmte Grundparameter. Man müsste aus meiner Sicht tatsächlich versuchen, den Autoverkehr systematisch zurückzudrängen und statt der Busse ein normales Straßenbahnsystem aufzubauen und gute Verbindungen zu haben.
Das wird ja geplant. Also die Stadtbahn soll ja irgendwann mal auf die Wanne hoch beziehungsweise in die Kliniken hoch. Aber das ist ja keine Straßenbahn, sondern die soll ja dann von Mössingen da direkt hochfahren. Das heißt, da werden ja ganz schwere Eingriffe in die vorhandenen Straßen. Das heißt, da werden so Hochbahnsteige gebaut. Eine Straßenbahn ist es ja nicht.
Genau, dann entstehen wieder so Divisionen, Abgrenzungen und es ist nicht die klassische Straßenbahn. Ich rede von der klassischen Straßenbahn. Das ist so ein Parameter. Und ich kann eigentlich den Stadtplanern, den verantwortlichen Leuten nur empfehlen, wirklich mal zu Fuß durch die Stadt zu gehen. Das ist ja auch ein wissenschaftliches Konzept, was von Lucius Burckhardt damals an der Gesamthochschule Kassel erfunden worden ist, der Schweizer Städtebautheoretiker, die Spaziergangswissenschaft. Sich einfach mal die Mühe machen, zu Fuß zu gehen. Man geht aus dem Bahnhof raus nach links und was findet man? Lauter Abstellflächen, Leerflächen. Es gibt eigentlich im Grunde genommen sehr viele Brachen. Noch Niemandsland, selbst in dem schönen Tübingen. Und ich kann nur sagen, die Erfahrung ist die vorindustrielle Stadt ohne Autoverkehr, die Fußgängerstadt, wie eben die Tübinger Innenstadt, ist ein Modell. Es mag kitschig sein und alles, aber das ist tatsächlich ein Attraktionsmoment und darüber sollte man nachdenken, wie man einfach ein vitaleres urbanes Geflecht hat und nicht nur Schlafstädte wie Wanne oder periphere Ansiedlungen, wo einfach was hingeknallt wird. Da kann auch ruhig Hochbau entstehen, wenn er sinnvoll gruppiert ist. Nur ich würde sagen, die sollten sich mal zu Fuß aufmachen und im Detail ansehen, wo Räume untergenutzt sind. Es gibt so viele Brachen, so viele leere Plätze, Niemandsland, wo keiner hintritt. die man doch durch intelligente Gestaltung aufwerten könnten und nutzen könnte.
Nun wird ja der Europaplatz, das sind ja die Planungen, das soll nächstes Jahr ja schon beginnen, 2018, 19, wird komplett umgestaltet vom Bahnhof. Da kommen umfangreiche Gebäude hin, zum großen Teil Büroräume, zum Teil auch Wohnungen. Weiß ich nicht, inwieweit das deinen Geschmack trifft, aber ich möchte dich doch nochmal am Ende fragen. Es gab eine lange Diskussion hier in Tübingen, ob man das Zinserdreieck nicht komplett zur Fußgängerzone umwidmen soll, inklusive Neckarbrücke und Mühlstraße. Wäre das denn ein Modell? Also da dürfen dann aber auch keine Busse mehr fahren.
Das müsste man natürlich infrastrukturell sehen, ob das überhaupt geht, dann die Busse da auszuschließen oder die Straßenbahn auszuschließen. Aber generell, ich würde nochmal zurückkommen, wenn ich das so höre, dann klingt das natürlich so ein bisschen nach Stuttgart 21 und jetzt dieses neue Viertel da, Pariser Platz, da wird ja so aufgeblasen gebaut und so langweilig
in
auch.
Stuttgart.
Das sind ja in Stuttgart, genau. Also Osloer Straße, Pariser Straße, ich bin neulich da gewesen. Da entstehen eigentlich tote Räume, da wird so ein bisschen Berlin kopiert, aber im Grunde möchte keiner da sein. Ich habe in Stuttgart selbst dann zum Glück ein alternatives Modell gesehen. Das ist die Künstlersiedlung am Nordbahnhof. Also es sind so die zwei Pole der Stadtentwicklung. Einmal die kreative Anarchie und dann anders diese tote Investorenarchitektur, die dann mit so Namen wie Pariser Platz dann noch so ein bisschen urbanes Flair zugesprochen bekommen soll. Aber das ist leider so eine Krux der Stadtentwicklung, dieser Public-Private Partnerships, dass so leere, nichtssagende, generische Investorenarchitektur entsteht, die dann als Urbanität verkauft wird.
Ich weiß nicht so recht, inwieweit diese Geschichte am Europaplatz nicht auch in die Richtung geht, die du jetzt gerade beschrieben hast, weil sie eben doch auch von sehr, sehr stark von Kommerz geprägt ist. Zudem soll ein Teil von diesem Park, der da am zwischen Bahnhof und Neckar sich befindet, soll ein Teil überbaut werden. Und dann muss man auch denken, ich meine, diese ganzen Platanen, die da stehen auf dem Busbahnhof und viele, viele Bäume, die werden erstmal alle radikal abrasiert. Die haben ja Jahrzehnte gebraucht, bis sie gewachsen sind, 60 Jahre. Und das wird dann anschließend sicherlich ganz, ganz anders aussehen.
Ist richtig. Also im Vergleich, ich bin ja wissenschaftlicher Migrant zwischen zwei Welten, zwischen Mexiko-Stadt und Deutschland, sehe ich dann, viele Leute wissen eigentlich gar nicht, was sie hier in der Hand haben. Es gibt ja demokratische Prinzipien, es gibt Mitwirkungsmöglichkeiten an Gestaltungssatzungen. In Mexiko gibt es das überhaupt nicht. Da wird entweder autoritär entschieden oder eben durch Korruption wird Geld auf den Tisch gelegt und dann werden die Sachen, werden historische Bauten abgerissen und neue Bürobauten hingeknallt. Gewissermaßen auch in Peking unter autoritären Bedingungen wird radikal saniert. Und hier gibt es ja schon Mechanismen des Widerspruchs.
Ja, Gott sei Dank.
Das muss eigentlich mal stärker ins Bewusstsein.
In den 70er, 80er
die Stadt
Jahren.
Gehört uns. Wir möchten mitmachen, wir möchten mitsprechen, damit keine generische, langweilige Stadt entsteht.
In den 70er, 80er Jahren wollen sie ja Schimpfweg abreißen und da hat es ja auch diese Demos gegeben und auch die Hausbesetzung. Und ich denke, ohne diese Gegenbewegung würde Tübingen heute sicherlich auch anders aussehen.
Genau, das ist richtig.
Ja, damit wären wir leider auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich durfte heute bei mir im Studio begrüßen Peter Krieger, Professor für Kunstgeschichte und Bildwissenschaft an der Nationaluniversität Mexico City. Peter Krieger, vielen Dank für deinen Besuch.
Vielen Dank für die Einladung.
An den Reglern saß heute Fabian Schaller. Schaut doch auch mal auf unsere Homepage unter www.mikro-europa.de. Alle bisherigen Sendungen gibt es zum Nachhören in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB unter vergil.uni-tübingen.de/mikroeuropa. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Hegele. Tschüss und Ade.